Moin und herzlich willkommen zu Session 1 des Road to D&D Podcasts. Mein Name ist Lars und wer sich jetzt wundert, warum Session 1, es gibt doch schon irgendwie eine Folge. Ja, wir haben uns letztes Mal überlegt, dass wir die Anfangsfolge, die ich zusammen mit Christian aufgenommen habe, sozusagen als Session 0 aufnehmen, angelehnt an die Session 0, die es in D&D gibt und wo man darüber redet, über das gemeinsame Verständnis des Spiels, wer die Regeln kann und wer nicht. Und wo wir uns ein bisschen darüber unterhalten haben, wo wir mit diesem Podcast hin möchten. Heute geht es dann schon so ein kleines bisschen mehr ins Eingemachte und ich unterhalte mich mit Jannis, einem anderen langjährigen Freund und Mitbegleiter auf meinen ersten D&D-Schritten in der Jugend. Darüber, was uns zu D&D gebracht hat, was man zum D&D-Spielen benötigt, was man kaufen muss, was vielleicht aber auch nicht. Und damit dann auch schon direkt in die Folge. Viel Spaß! Ja, moin! Road to D&D Folge 1 bzw. 2, wie auch immer man es sehen will. Ich sitze hier zusammen bzw. digital vernetzt, heute nicht mit Christian wie bei der letzten Folge, sondern mit Jannis. Jannis war tatsächlich schon letzte Woche so ein bisschen, oder ja, in der letzten Folge so ein bisschen Thema, weil Jannis tatsächlich bei den ersten D&D-Erfahrungen von mir dabei war. Wir kennen es auch schon ziemlich ewig, deswegen freut mich, dass du heute dabei bist. Moin, Jannis.
Moin, moin. Ich bin auch ziemlich happy, dabei zu sein, in digitaler Art und Weise.
Und es gab einiges Feedback zur ersten Folge schon. Und eines dieser Feedbacks war, dass wir doch ein bisschen mehr Engagement da reinlegen sollen, uns vorzustellen. Und dementsprechend haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Und die würde ich jetzt einfach mal stellen. Und dementsprechend auch direkt schon mal die erste Frage, die da wäre, seit wann spielst du D&D?
Also aktiv D&D spiele ich wieder seit ungefähr anderthalb Jahren. In dieser Runde hat es eigentlich wieder angefangen mit dir, Lars, dem Christian, der ja auch schon zu Gast war, und Jan und Lukas. Und hervorzuheben ist da natürlich Jan, weil er es so ein bisschen in unsere Gruppe gebracht hat und ziemlich viel Regelwerk und Ideen mit eingebracht hatte und das so ein bisschen den Anstoß gegeben hat, sich mal zusammenzusetzen und ein Pen and Paper anzugehen.
Um das nochmal zu unterstreichen, weil er das nämlich leugnet, er hat nämlich uns damit angefixt, indem er Regelwerke zu einer Party mitgebracht hat.
Es klingt leicht unangenehm. Aber das kann er vielleicht nachher oder wenn er dann bei der nächsten Aufnahme mit dabei ist, nochmal klarstellen. Er hat es nicht zu einer Party mitgebracht, sondern zu einem gemütlichen Abend vorher.
Ich werd das auf jeden Fall so weitererzählen, dass der Typ mit einfach einem Haufen Regelwerke einfach auf der Party aufgelaufen ist.
Auf eine College-Party, auf eine Sportler-Party.
Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, überall Frauen in Bikinis, Männer am Bierbong trinken und Jan in Hornbrille und 15 Büchern auf dem Arm. Hey, will nicht jemand D&D mit mir spielen?
Um direkt die D&D und Pen and Paper Klischees zu bedienen. Genau.
Leider nicht ganz, aber ja, er wird mit Sicherheit in diesem Podcast irgendwann mal die Möglichkeit bekommen, das richtig zu stellen, das stimmt. Das dazu, die zweite Frage ist, was ist der erste Charakter, den du je erstellt hast?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich sage jetzt mal, in unserer aktiven Laufbahn, es ist ein gewisser Hieronymus von Wiesenthal und einer der Reize, da komme ich vielleicht auch später drauf, von D&D war mir nicht jetzt einen total ausgefeilten Charakter zu erstellen mit gewissen Perks und Eigenschaften und den möglichst hoch zu skillen, sondern mir einen Charakter auszudenken, wo ich Lust habe, den ich aktiv spielen kann, den ich cool in die Umwelt einbauen kann, der gewisse Eigenschaften hat, der viele Vor- und Nachteile bzw. Schwächen auch hat charakterlich. Und ich habe mir so ein bisschen so ein Klischee eines alten weißen Mannes genommen, mit einer vielleicht doch etwas netteren Art und Weise, der sich relativ schwer tut, in der Welt anzukommen, allerdings aus gutem Hause kommt, leicht arrogant ist. Leute, die D&D spielen, wissen, was es ist. Ein Kleriker, sprich auch relativ wichtig für die Gruppe zum Heilen. Und Kleriker haben eigentlich eine Verbundenheit zu den Göttern in der Dungeons & Dragons Spielwelt. Also ich habe irgendwie gedacht, ein Charakter, der halt irgendwie auch ein bisschen durch Situationskomplex Spaß ins Abenteuer, in die Gruppe bringen kann. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Weil ich mir auch so ein paar Eigenschaften während des Spielens angeeignet hat, wie der Charakter reagiert, spricht und wie seine Einstellungen sind, die er zu seiner Umwelt vertritt.
Und ich habe ja das Glück, dass ich mit diesem Charakter in einer Gruppe spielen darf. Und da muss ich auch wirklich sagen, da hast du dir tatsächlich sehr viel Mühe gegeben, den so ein bisschen Roleplay-mäßig auszuarbeiten. Das ist auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen noch mehr drauf kommen werden. Das hatten wir auch schon in der Folge 1 oder 0 angesprochen, dass wir die Charaktererstellung noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen und in der Hinsicht auch so ein bisschen unterschiedliche Art und Weisen der Charaktererstellung. Also hier wäre irgendwie auf der einen Seite, was du eben auch schon mal kurz so anskizziert hast, was man in D&D als Min-Maxing bezeichnet. Also zu versuchen, tatsächlich mit allen möglichen Tricks und Kniffen, die einem diese Charaktererstellung bieten, einen Charakter zu erstellen, der möglichst viel Schaden macht oder super schwer zu treffen ist oder was auch immer, aber da kommen wir dann alles nochmal explizit zu. Oder halt eben auf der anderen Seite ein Charakter, dessen Stärken vor allen Dingen irgendwie im Rollenspiel liegen. Und dieser Hieronymus vom Wiesentale ist da auf jeden Fall eine Zierde seiner Rasse, wenn es um Rollenspielfertigkeiten geht. Das Props dafür auf jeden Fall. Last but not least, Frage 3. Die coolste D&D-Situation, die du bis jetzt hattest?
Ja, das war auch in dieser Runde mit der Party, wie gerade schon angesprochen, mit diesem Hieronymus-Charakter. Und zwar ging es darum, eine Burg zu infiltrieren, die von Goblins bzw. Hobgoblins bewacht wurde. Und wir sind da eigentlich reingesneakt, ganz cool, mit mehreren Anläufen die Mauer hochgeklettert. Eine Eigenschaft meines Charakters ist, dass er denkt, dass er gut klettern kann, es aber gar nicht so gut kann. Das heißt, wenn ich relativ schlecht würfel, klappt es gar nicht so gut.
Wenn
Nichtsdestotrotz haben
ich mich
es.
richtig erinnere, dann bist du an dieser Mauer dreimal abgeschmiert oder so.
Während alle anderen der Party schon oben waren, ja.
Okay.
Und wir haben uns so einen kleinen Sneakplan ausgedacht, wie wir in die Burg kommen. Und ein anderer Charakter, der in unserer Party mitspielt, ist Araki. Das ist ein Drachenblütiger, ein Barbar, glaube ich. Also einer, der sehr gut austeilen kann, der vorweg geht, der ein richtig klassischer Damage-Dealer.
Also
Auch.
das ist auf jeden Fall etwas, was man im normalen Fall oder normaler, auch in normaler Fantasy-Umgebung nicht unbedingt kennt. Also Drachenblütiger, wie der Name schon vermuten lässt, hat so ein bisschen drachenartiges Äußeres. Trotzdem sieht er recht, hat er eine humanoide Form und ist aber sehr groß, sehr schwer und in diesem Fall auch sehr gut gerüstet.
Ja, also sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich finde die Artworks gerade zu Drachenblüten sind richtig cool. Und muss ich auch sagen, Lukas, ein anderer, der in unserer Gruppe spielt, hat den auch ziemlich cool gespielt, weil Araki ein sehr netter Kerl ist, aber etwas ein einfaches Gemüt ist und mit einer Drachenstimme spricht. Und das hat er ziemlich gut gemacht. Also man kann ja, wenn man möchte, bei Dungeons and Dragons, das muss nicht jeder machen, auch seine Stimme verstellen, um es ein bisschen, um sich mehr in seinen Charakter reinzufinden. Und das hat er auch gemacht. Auf jeden Fall ist dieser Raki vorweggegangen. Wir waren oben alle die Mauer hochgeklettert, in dieser Burg und haben gesagt, à la Splinter Cell oder anderen Action Games schleichen wir uns jetzt in diese Burg. Und unten war leider ein ganz armer Teufel, ein kleiner Goblin, der dort stand. Und der gerade eben besagte Araki hat so gut gewürfelt und ist einfach runtergesprungen, hat diesen zerquetscht. Und das war, damit hatte keiner gerechnet. Und das war in
Ich glaube, er
diesem,
selbst auch nicht.
er selbst auch nicht. Und das hat auch unser DM, der Jan, sehr schön skizziert und ausschweifend beschrieben, wie dieser arme Goblin dann einfach zerquetscht wurde. Und es war auch, glaube ich, das Geile war, es war halt auch direkt ein Crit, den er geworfen hat. Das heißt, also nicht nur, weil es witzig war, sondern auch einfach, weil das Regelwerk das hergegeben hat, war der halt einfach direkt tot. Und ja, wenn man sich so in die Situation reindenkt und wenn ich daran zurückdenke, hat das auch schon für einige Lacher gesorgt. Und mit Sicherheit einer der coolsten Momente, die sogar halt übers Regelwerk liefen, jetzt nicht nur zwischen Konversationen und zwischen Charakteren liefen, ja.
Das war tatsächlich daran erinnere ich mich auch sehr gut. Das war eine sehr gute Nummer. Also, auch wenn jetzt der ein oder andere zuhört und nicht weiß, was irgendwie ein Crit werfen bedeutet oder ähnliches, das erklären wir natürlich auch alles nochmal. Ja, und vielleicht dann noch eine Frage. Wie bist du überhaupt denn zu D&D gekommen? Also, wenn du früher schon mal angefangen hast, was für ein Alter reden wir da?
Also aktiv spiele ich ja jetzt in dieser Party erst wieder seit 1,5 Jahren, als der besagte Jan mit der Idee ankam, das nochmal aufzugreifen. Ich habe noch so ein bisschen zurück überlegt, gerade auch, wo wir darüber geredet haben, wie wir uns vorbereiten. Mein erstes Pen and Paper, da war ich 7, 8 Jahre alt in Wien mit meinen beiden größeren Brüdern und die haben das Schwarze Auge gespielt damals. Und da habe ich nur zugeguckt und fand das ganz cool, weil ich mich eigentlich immer so von diesen ganzen Artworks und ja, wie Leute diese Welt erschaffen, zeichnerisch, das fand ich als kleiner Junge schon total beeindruckend. Und das zweite Mal mit Pen and Paper bin ich in Berührung gekommen. Das war dann auch mit meinen beiden Brüdern, als die mit ihren Freunden dann auch irgendwie mit 15, 16 oder so und ein bisschen älter schon am Cyberpunk gespielt haben. Was ich auch total cool fand, da durfte ich mir auch einen Charakter erstellen, da war ich vielleicht 10 oder 11 und ich fand es total cool, mir einen Granatwerfer in meinen Arm zu bauen und damit rumzuballern. Aber mehr ist dann irgendwie aus dem Spiel, glaube ich, auch nicht geworden. Und dann kann ich mich eigentlich nur der Story von dir und von Christian anschließen. Das war damals so eine Zeit, dann mit 11, 12 oder so. Wir waren, glaube ich, alles, würde ich sagen, fleißige PlayStation und vor allem Computerspieler. Ganz klassisch Baldur's Gate hat es mir damals schon ziemlich angetan. Weiß ich noch, da habe ich dann ewig gebraucht, mir einen Charakter zu erstellen, wo ich auf Sachen geachtet habe, die gar nicht wichtig waren. Hab 5 Anläufe gebraucht, um das Spiel oder mal durchzuspielen, hab's nie geschafft.
Stimmt.
Ja, weil wir dann alle, ich sage jetzt mal so, ich war so ein Halb-Nerd, was Computer und Computerspiele angeht. Und in dem Zuge, ich weiß gar nicht, wo es aufgekommen ist, hat dann einer mal so ein Spielleiterbuch und, oder das Players Handbook mitgebracht auf Deutsch. Fand man dann so cool, dass man dann in der Schule sogar mal zusammengesessen hat oder so in der Runde. Es aber nie konsequent zu Ende gespielt hat. Das heißt, es war am Anfang die ersten 1, 2 Stunden total cool, weil bis dahin hatte man noch Ideen und wusste, wie es geht, aber wenn es dann so richtig ins Regelwerk ging, war man doch irgendwie zu schnell abgelegt, sich da reinzuarbeiten. Deswegen finde ich es auch total cool, dass man es jetzt wieder vermehrt spielt und vor allem, dass man heutzutage viel mehr Möglichkeiten hat, sich einzuarbeiten, viel mehr Tools hat, viel mehr Content hat, den ich online vor allem finde, um mir mein Spielerlebnis besser zu machen und auch ein bisschen einfacher zu machen. Aber zu den Content und den Tools geht es dann bestimmt nochmal an anderer Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Da hatten wir, hatte ich letzte Folge auch mit Christian schon viel drüber gesprochen, beziehungsweise so ein bisschen angedeutet. Natürlich, irgendwie, wenn man sich mit der ganzen Chose auseinandersetzt rund um D&D, dann stolpert man recht schnell über diverse Bücher, die, und da werde ich auch nicht müde, das zu wiederholen, extrem großartig sind und ich jedem nur empfehlen kann, sich die zu kaufen. Es gibt ja abgesehen davon auch noch einen ganzen Haufen digitale Tools, kamen wir in der letzten Folge auch schon mal ganz kurz drauf. Inwiefern wir die im Detail vorstellen werden, weiß ich noch nicht genau. Das werden wir so ein bisschen sehen. Aber wir werden sie auf jeden Fall benennen, sodass irgendwie auch Interessierte sich da ein bisschen umgucken können. Und weil ich weiß nicht, wie du das siehst, aber mir helfen diese digitalen Tools, allen voran D&D Beyond, um es mal irgendwie genannt zu haben, einfach auch immens. Vor allem in der Charakterentwicklung, aber dann auch als Spielleiter in der Abenteuerführung so.
Das sehe ich genauso. Mittlerweile würde ich sogar sagen, dass ein Abenteuer auf einer Online-Plattform fast einfacher oder schneller zu spielen ist, gerade dann, wenn ich viel Regelwerk benutzen muss, als offline, weil mir die Tools Sachen vorgeben, wie beispielsweise die Turn-Order, also wer wann dran ist, das automatisch gemacht wird. Ich kann mit meinem Character-Sheet durchklicken, wenn ich irgendwelche Hitpoints bekommen habe oder einen Zauber verbraucht habe oder eine Waffe auswähle. Es geht deutlich besser als früher, muss ich sagen. Macht das Spielen definitiv flüssiger. Und ich würde mich jetzt auch als Arcade-Spieler bezeichnen und als jemanden, der leider im Alltag keine Zeit hat, sich intensiv ins Regelwerk einzuarbeiten, aber trotzdem Bock habe, das zu spielen. Und gerade D&D Beyond bietet dir online die Möglichkeit halt, dir arcade-mäßig einen Charakter zusammenzustellen, bietet dir sehr viele Sachen, wo du Sachen ausfüllen kannst, dann hast du schon mal so ein Grundgerüst an Charakter. Das wird dann kein klassischer Min-Maxer, weil dafür musst du dann schon nochmal ins Regelwerk gucken und gucken, wo sind Vor- und Nachteile, musst viel mehr Zauber lesen oder so. Aber das bietet dir auf jeden Fall die Möglichkeit, schneller einzusteigen. Und vor allem, wenn du sagst, du willst vielleicht mal in höhere Level gehen, selbst dann geht's einfacher. Und das finde ich gerade, wenn du jetzt sagst, okay, ich muss schon mit einem Charakter Level 4 starten, wo das Spiel vielleicht auch schon schwieriger wird, wo ich sage, okay, ich muss mich unterschiedlich auf die Gegner einstellen, geht es mit D&D and Beyond relativ gut. Das ist besser, als wenn ich jetzt nur ein, zwei oder drei Bücher habe, wo ich wissen muss, wo die Sachen stehen.
Ja, das auf jeden Fall. Also wir sind jetzt, glaube ich, auch schon in ein paar Sachen oder ein paar Schritte weitergegangen, als vielleicht der ein oder andere es überhaupt versteht. Denn auch ein anderes Feedback für die vergangene Folge war, dass wir doch mal bitte wirklich mal beschreiben sollen, um was es überhaupt bei der ganzen Chose geht. Also um was geht es bei Pen-and-Paper-Spielen? Also Dungeons and Dragons ist ein Pen-and-Paper-Spiel. Es gibt eine Menge Pen-and-Paper-Spiele. Janis hat gerade ein paar genannt mit Das schwarze Auge und was war das andere? Cyberpunk?
Das war Cyberpunk. Also glaube ich, dass es Cyberpunk damals war. Auf jeden Fall war es Dark Future, was auch super interessant ist. Und da ist Cyberpunk 2077
Keine Ahnung.
oder so, glaube ich, das bekannteste. Und da kommt ja jetzt auch ein neues Spiel, ein Konsolenspiel raus mit Keanu Reeves, glaube ich.
Ja, wobei ist ein anderes. Ich weiß gar nicht, ob der da wirklich
was ein
Teil von
bisschen,
ist.
ich weiß es auch nicht, was halt ein bisschen gehypt wird. Also man merkt, viele Sachen kommen einfach wieder, die es in den 80ern, glaube ich, auch schon mal gab. Aber was ich empfehlen kann, ist, also ja, ich finde halt dieses Character Gaming auf eine Meta-Ebene zu gehen, spannender als jetzt rein meine Vor- und Nachteile von meinem Character Sheet auszuspielen. Also das heißt, irgendwie eine Story reinzubringen, einen Charakter reinzubringen, der gewisse Eigenschaften hat. Und was mich auch wieder, oder was mir den Reiz ausgemacht hat, nochmal Pen and Paper zu spielen, war wirklich Rocket Beans. Weil die haben da richtig coole Sachen gemacht, Rocket Beans TV. Da gibt es ein paar Pen and Papers, die gefallen mir nicht so. Da sind auch viele Regelwerke, andere Regelwerke, die auch deutlich simpler sind. Was ich aber jedem empfehlen kann, der Bock auf eine coole Story hat und auf coole Charakter hat, ist Moritan Manor von Rocket Beans. Das hat mich total begeistert. Also, wenn ihr euch das mal im Podcast reinzieht, dann seht ihr auch, wie gut die miteinander harmonieren. Und die spielen, ich sage jetzt mal, zu 80% spielen ja eigentlich nur diesen Charakter im Pen and Paper. Und das ist so unterhaltsam, dass ich mir das 3 Stunden am Stück anhören kann. Und das ist total cool. Das hat mir eigentlich so ein bisschen, das hat mir den Hauptreiz zu geben, auch nochmal Pen and Paper zu spielen. Das fand ich total cool. Und das ist etwas, was man in D&D auch einfließen lassen kann. Aber nichtsdestotrotz ist D&D, da wird der Lars wahrscheinlich auch noch viel mehr zu sagen können, deutlich komplexer, was das Regelwerk angeht.
Generell glaube ich, dass Rocket Beans und die Formate, die die dann auf YouTube und Co. Lanciert haben, einfach auch einen großen Teil in Deutschland zumindest ausgemacht haben, was so die Bekanntheit angeht und vielleicht auch so ein bisschen, ich will es jetzt nicht unbedingt Hype nennen, aber die aktuelle Popularität von Pen-and-Paper-Spielen so ein bisschen gefördert haben. Aber wie gesagt, ich will erstmal tatsächlich so ein bisschen damit aufräumen, was es damit überhaupt auf sich hat. Wir haben jetzt gerade irgendwie schon die ganze Zeit den Begriff Pen and Paper benutzt und wir hatten es auch der Folge hier vor schon kurz angerissen. Nichtsdestotrotz möchte ich dann nochmal ganz explizit darauf eingehen, was es mit Pen and Paper auf sich hat. Denn Pen and Paper, wie der Name schon vermuten lässt, ist eine ziemlich analoge Sache. Im Gegensatz zu den ganzen Videospielen, die wir hier auch schon thematisiert haben, bedeutet Pen and Paper, dass man tatsächlich eigentlich nur mit Stift und Papier spielen kann. Das bedeutet, jeder Spieler erstellt einen Charakter, erstellt sich einen Spielcharakter. Das macht er auf einem Blatt Papier, einem sogenannten Charakterbogen. Und dieser Charakterbogen hat diverse Elemente, die dann dazu führen, dass man einen voll ausgebildeten Charakter dadurch erstellen kann. Teile dieses Charakterbogens sind zum Beispiel die Attribute eines Charakters, die Fähigkeiten eines Charakters, die Fertigkeiten eines Charakters, die Ausrüstung, die der Charakter mit sich trägt. Und Dungeons and Dragons oder jedes Pen and Paper Spiel hat ein gewisses Set an Grundregeln, zu dem dann auch so Sachen gehören wie eine Auswahl an Rassen oder Klassen. Also Rassen sind beispielsweise Menschen, Elfen, Orks, also Zwerge, die Sachen, die man auch vielleicht aus irgendwie Fantasy-Filmen wie Herr der Ringe oder keine Ahnung was kennt. Also nichts allzu Spektakuläres erstmal. Wobei es da auch noch irgendwie durch irgendwelche Zusatzbücher kann man beispielsweise auch eine Schildkröte spielen. Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nie erlebt, aber technisch möglich. Und dann geht man so ein bisschen durchs Regelwerk und anhand dieses Charakterbogens, den man dann hat, den man übrigens auch überall gratis online findet, also auch einfach mal nach Dungeons & Dragons Charakterbogen googeln, dann findet man so ein Beispiel-Sheet einfach mal. Den füllt man dann anhand dieses Regelwerks aus und dann hat man seinen fertigen Charakter, der sich maßgeblich dadurch formt, was man für eine Rasse und Klasse gewählt hat. Also das ist beispielsweise der Mensch als Rasse und der Dieb als Klasse und den Attributen, die man dann seinem Charakter gegeben hat, wie man so diese Attribute vergibt. Dazu kommen wir in einer der nächsten Folgen. Aber dazu gehören dann so Sachen wie Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz und so weiter. Und auf der Basis hat dieser Charakter dann bestimmte Fähigkeiten, die dann, du hast es gerade schon als Beispiel gesagt, Janis, zum Beispiel so auf so Sachen wie Klettern dann Auswirkungen haben. Ist der Charakter geschickt oder ist er besonders stark, dann kann er auch tendenziell gut klettern. Und das alles macht dann diesen Charakter aus. Und das Einzige, was man dann tatsächlich noch zu einer spielfähigen D&D-Runde braucht, ist eigentlich das andere sehr essentielle Mittel neben dem Charakterbogen. Und das sind die Würfel, die man für dieses Spielsystem braucht. Jetzt denkt man sich, jo, Würfel hat irgendwie jeder aus der allgemeinen Spielesammlung oder sowas zu Hause rumfliegen. Tatsächlich hat aber jedes Pen and Paper oder haben die meisten Pen and Paper Spiele so ein eigenes Set oder eigene Arten von Würfeln. Bei Dungeons & Dragons sind das zum Beispiel solche Würfel wie ein 20-seitiger Würfel, ein 10-seitiger Würfel, ein 12-seitiger Würfel und so weiter. Also diverse merkwürdig aussehende Würfel, kann man auch gerne mal googeln. Insbesondere, und das ist wahrscheinlich auch mit Abstand der am meisten genutzt wird, der 20-seitige Würfel, weil das der Würfel ist, mit dem man alle seine Chancen in dieser Welt auswürfelt. Also prinzipiell kann man sich vorstellen, man baut diesen Charakter und in der Welt, in der man sich dann befindet, kann man mit diesem Charakter jegliches Vorhaben umsetzen, das einem in den Kopf kommt. Sei es, ich möchte, wie der besagte Hieronymus, unser Lieblingskleriker, eine Wand hochklettern oder ich möchte jetzt auf der Wiese einen Flickflack machen oder keine Ahnung was, dann kann man das so formulieren, kann sagen, okay, ich möchte jetzt mit meinem Charakter einen Flickflack auf dieser Wiese machen, die neben mir ist, die man sich natürlich dann vorstellen muss. Und dann sagt der Spielleiter, also derjenige, der die ganze Gruppe leitet, ja, okay, dann möchte ich bitte von dir einen Wurf auf Akrobatik, das ist einer dieser Fähigkeiten, die ein Charakter haben kann. Und auf Basis der Attribute, die dieser Charakter hat, hat er dort einen hohen oder niedrigen Wert stehen. Dann würfelt er einen 20-seitigen Würfel, addiert zu diesem Würfelergebnis seinen Wert, den er dann beispielsweise bei Akrobatik hat, und teilt dann dem Spielleiter das Ergebnis mit. Und das ist dann beispielsweise eine 16, sage ich jetzt irgendwas. Und dann kann der Spielleiter sich überlegen und sagen, okay, eine 16, ich meine, Flickflack auf einem Rasen ist jetzt nichts besonders Schwieriges. Eine 16 ist eigentlich schon dann ein relativ hoher Wert, also so ein Fähigkeitenwert von Akrobatik beispielsweise, der wird dann, wenn er hoch ist, irgendwie bei 6 liegen oder so, dann hat er eine 10 gewürfelt plus die 6, die er dann hat, kommt auf eine 16, sagt, ja, okay, das hat er geschafft und sagt dann, ja, okay, du versuchst den Flickflack, es gelingt dir, sieht super gut aus, alle um dich herum jubeln dir zu, weil du so ein krasser sportlicher Typ bist. Und das ist auch eigentlich schon das Grundprinzip von prinzipiell allen Pen and Paper Spielen, egal ob es jetzt Dungeons and Dragons ist oder nicht. Da, wo die sich dann alle so ein bisschen unterscheiden und ein paar Beispiele haben, wie gesagt, haben wir ja schon genannt mit das Schwarze Auge oder Cyberpunk, die funktionieren dann in der Art und Weise, wie diese Werte berechnet werden, ein bisschen anders. Man benutzt andere Würfel und die Fähigkeiten der Charaktere sind andere. Aber im Prinzip funktioniert das Spiel immer nach der gleichen Logik. Man nimmt sich etwas vor, man würfelt darauf, man teilt das Ergebnis dem Spielleiter mit und der teilt einem das Ergebnis mit. Also ob man es geschafft hat oder eben nicht, ob man es besonders gut geschafft hat oder besonders katastrophal eben nicht. Und das ist eigentlich die komplette Magie. Und das zeigt auch schon, dass man so ziemlich alles tun kann, was man möchte. Also die Herausforderung liegt darin eigentlich eher, dass der Spielleiter irgendwie eine Idee haben muss, wenn der Spieler mit einer besonders merkwürdigen Idee um die Ecke kommt, was er tun möchte, zu entscheiden, was für ein Attribut oder was für eine Fähigkeit dieser Spieler dann da irgendwie zu Rate ziehen muss oder verwenden muss, wenn er dieses Vorhaben in die Tat umsetzen möchte. und dann einzuschätzen, ob es tendenziell schwierig ist, das zu tun oder eben nicht. Also ob das Ergebnis ein hohes sein muss oder eben nicht.
Das ist eigentlich das Schöne an Pen & Paper und insbesondere an Welten wie Dungeons & Dragons, die mir eine große Welt vorgeben mit gewissen Institutionen, Göttern, einer Landschaftskarte etc. Aber im Gegenzug zu jedem anderen Brettspiel, sei es Schach, sei es, ich weiß es nicht, das Nilpferd auf der Achterbahn.
Wirklich? Das Nilpferd auf der Achterbahn ist das zweite Spiel, was dir anfängt?
Jetzt gerade schon, ja. Und im Vergleich auch noch zu jedem Online-Rollenspiel wie World of Warcraft oder auch D&D-basierte Spiele oder GTA, das dir auch eine freie Welt vorgaukelt, kannst du bei einem Pen and Paper wirklich alles machen, was du möchtest. Also eigentlich ist der Freiheit da keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, was du halt brauchst, ist dein eigenes Vorstellungsvermögen und deine eigenen Bilder im Kopf. Oder noch cooler, wenn du diese sogar irgendwie aufskizzieren kannst und eigene Welten erschaffen kannst. Also das gibt's eigentlich in fast keinem anderen Spiel auf keiner anderen Plattform, was einen sehr großen Reiz ausmacht. Aber ich würde trotzdem empfehlen, wenn ihr anfangt, D&D zu spielen, sucht euch ein Abenteuer aus und der Spielleiter sollte sich das halt dann gut vorbereiten und anhand des Abenteuers solltet ihr eure ersten Schritte machen, weil sonst, glaube ich, verliert man sich zu schnell in irgendwelchen Sachen, dann kann es auch langweilig werden. Also macht schon Sinn, sich dann ein Abenteuer auszusuchen. Nochmal ganz kurz zurückkommen auf das, was man braucht. Für wie viel Geld kriege ich denn so ein paar Würfel, Lars? Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich muss mir noch Würfel kaufen, was kosten die so?
Von bis, also die tatsächlich, es gibt, also was man vielleicht auch zu dieser Community sagen muss, also generell, da passen viele Teile dieser Fantasy-Community rein. Man ist sehr verliebt in irgendwelche hübsch aussehenden Dinge. Und da legt man sehr viel Wert rein. Sprich, es gibt auch von diesen Würfeln, von denen ich gerade gesprochen habe, so ziemlich jedes Ausmaß, was man sich irgendwie vorstellen kann. So die Basis, also meistens sind die Würfel, das ist immer ein Set von insgesamt, ich muss kurz überlegen,
ich glaube 6 oder 8.
Ich habe 8 Würfel, sind in einem Set und halt, wie gesagt, in verschiedenen Formen und mit verschiedenen vielen Seiten. Und die sind dann meistens irgendwie farbig, mit irgendwelchen Farbverläufen da drin, sehen alle so ein bisschen fancy aus und dann aus irgendeinem Kunststoff zusammengegossen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Kunststoff hat auch irgendeinen speziellen Namen, der mir entfallen
ist. Könnte Epoxidharz sein, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Vielleicht auch völlig falsch.
Aber bold move. die klassischen Epoxidharzwürfel, die gibt es dann irgendwie, so wie gesagt, tatsächlich auch so in 5er-Sets, dann, also dass man 5 Sets tatsächlich in so einer Box hat oder sowas. Und die kriegt man dann, glaube ich, bei unseren werten Lieblings-Online-Händlern für, keine Ahnung, 10, 15 Euro oder sowas. Also die kosten nicht viel. Dann gibt es aber so die nächst coolere Variante und die sind dann aber wirklich ein bisschen cool. Also ich bin da in dem Tunnel auch schon voll drin, was das Thema angeht, ehrlicherweise. Dann gibt es so, gibt's Würfel aus Metall, die sehen dann nochmal so ein bisschen Steampunk-mäßig aus und oder gibt es auch in jeglichen Designs, aber wie gesagt, dann aus Metall gegossen. Keine Ahnung, wie die dann aus Metall hergestellt werden. Ich bin vollkommen, ich habe gar keine Ahnung von Materialverarbeitung. Und dann gibt es halt so ganz verrückte Sachen, also irgendwie aus so Halbedelstein geformte Würfel, aus irgendwelchen noch Strassstein besetzte Würfel, also jeden Quatsch, den man sich irgendwie vorstellen kann, bis man halt für ein einzelnes Set Würfel, was weiß ich, man findet wahrscheinlich irgendwelche Gold-D&D-Würfel im Internet, könnte ich mir vorstellen, für irre viel Geld, also da ist, glaube ich, wirklich nach oben keine Grenze, aber dass man irgendwie in einem Online-Shop auch mal so ein Set Würfel für irgendwie 40, 50, 60 Euro findet, das geht schon relativ schnell. Aber ist scheißegal, kauft euch einfach, wenn ihr anfangt irgendwie, oder wenn ihr irgendwie eine kleine Gruppe habt oder sowas, kauft euch einfach so ein Set von 5 oder 10 Würfelsets, kostet euch einen 20er oder so. Es ist vollkommen legitim und dass ihr die verliert und dann eh neue kaufen müsst, das passiert alles schnell genug.
Also das ist auch was ich erfahren habe als eher Arcade-Gamer. Ich glaube, ich habe maximal ein Würfelset zu Hause. Aber wenn ihr eine Runde kommt, die schon länger spielt, Die haben in der Regel Tonnen an Würfeln. Also das ist gar kein Problem, irgendwie mal ein Würfelset zu bekommen für einen Abend. Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Ich glaube, wenn Jan und ich unsere Würfelsets zusammenlegen würden, wir kämen da wahrscheinlich auf um die 100 oder so.
Genau, also das ist eigentlich die geringste Hürde. Das hatte Christian in der letzten Folge schon gesagt, die größte Hürde ist eigentlich, wenn ich mir die Bücher kaufen möchte, egal ob digital oder als Hardcover, da kostet es ein bisschen Geld. Nichtsdestotrotz, wenn man eine konstante Gruppe hat, in der man spielt, was auch meiner Meinung nach eigentlich am coolsten ist, aus vielen Aspekten, dann kann man das auch ein bisschen sharen und dann gehen die Kosten auch wieder runter. Also ich würde jetzt sagen, mal als Hobby ist es immer noch eines der kostengünstigsten. Ja.
Sharen ist auch cool. statt einfach so, Bücher zu teilen.
Ja.
ja, aber vollkommen richtig, da gebe ich dir recht. Hatten wir, wie du schon gesagt hast, ja auch kurz mal angesprochen. Ich habe tatsächlich im Nachgang zur letzten Folge mal so ein bisschen geguckt, wie so mittlerweile der Reseller-Markt aussieht, wenn man es mal cool ausdrücken will, beziehungsweise was da auf eBay und so los ist. Denn, wie ja auch schon in der letzten Folge beschrieben, wir reden über die fünfte Version von D&D, also die auch D&D 5e genannt. I für Edition, ja, man merkt's, ne? Ziemlich smart. Und die ist doch gar nicht so wahnsinnig lang draußen. Ich würde jetzt mal schätzen, so 2 Jahre oder so. Und dementsprechend sind tatsächlich noch nicht allzu viele Bücher auf eBay oder sowas. Man bekommt aber welche. Also wenn sich da jemand für interessiert, es lohnt sich auf jeden Fall irgendwie per eBay oder eBay Kleinanzeigen oder was auch immer so diese vorgespeicherten Suchen oder sowas einfach mal einzustellen. Das passiert schon relativ regelmäßig, dass da mal Bücher eingestellt werden, weil, wie schon gesagt, 50 Euro für so ein Buch ist jetzt nicht wenig. Und da kann man mal irgendwie so ein paar Sonderangebote abgreifen. Und gerade wenn man in der Gruppe spielt, ist das auch dann erschwinglicher. Apropos, geile Story. Ich habe mir nämlich vor jetzt ein paar Tagen, habe ich mir nochmal ein Buch gekauft tatsächlich und habe dann auch bei eBay geguckt und nach einem Buch geguckt und habe dann einen Typen gefunden, der das auch angeboten hat, auch auf deutscher Sprache. Das ist dann immer nochmal so ein Thema. Ganz viele werden nur auf Englisch verkauft, nicht auf Deutsch, weil die kamen noch später raus als die englischsprachigen. Und ich habe dann quasi über sein eBay-Kleinanzeigenkonto gesehen, dass er ganz viel D&D-Kram verkauft, also ganz viele D&D-Bücher. Da habe ich irgendwie so ein bisschen mit ihm geschrieben. Und der Typ, der sitzt irgendwie auf dem Dorf irgendwie oder so. Und der Typ hat mit so einer Gruppe von so 10, 15 Leuten einen Verein gegründet, wo die einfach zusammen D&D zocken und sich dann halt quasi auch immer als Verein über so eine Vereinskasse dann halt die Sachen kaufen und darüber auch wieder verkaufen. Deswegen musste ich dann auch quasi den Kaufpreis auf diese Vereinskasse zahlen. Und dann hat er auch tatsächlich versucht, die haben sich dann auch so Fantasy-Shirts bestellt anscheinend in größeren Auflagen und versuchen dann auch diese Fantasy-Shirts einfach über Kleinanzeigen loszuwerden, um so sich quasi so ihren D&D-Verein zu finanzieren.
Ja, also eigentlich cool, also mittlerweile
so. Das fand ich schon eine richtig nice Nummer.
Auf jeden Fall nicht schlecht, ne? Wenn was Größeres draus wird, dann kann man irgendwann den YouTube-Kanal starten, dann macht man bei einer lokalen Müllsammelaktion mit. Irgendwann geht es in die. Nein, es geht nicht in die Politik, Quatsch. Aber das ist doch cool, dass ich so Sachen daraus bilde.
Der meint cool, auch irgendwie, er ist also irgendwie Spielleiter in 5 Runden und sowas. Der scheint da wirklich irgendwie so ein Zentrum aufgebaut zu haben, wo man anscheinend irgendwie hinkommen kann zum Funny D&D spielen. Also das fand ich tatsächlich, selbst hier in Hamburg, also glaube ich nicht, dass es irgendwie so was in dem Maße gibt, wo man dann auch einfach vorbeikommen kann, wenn man einfach mal eine Runde D&D spielen will. So. Also das finde ich doch sehr faszinierend.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich bin selber jetzt online nicht so viel auf der Suche nach irgendwelchen Gruppen für D&D, weil ich mit eurer Gruppe schon genügend ausgelastet bin. Aber das ist ganz unterschiedlich, so welche Freundeskreise Berührungen mit den Dungeons & Dragons haben. Beispielsweise ist es ich wohne in Stuttgart und ich glaube, wage zu behaupten, dass ich hier kaum jemanden kenne, der noch D&D spielt. Also es kommt bei manchen kommt's an, bei manchen noch gar nicht, weil sie vielleicht noch nie davon gehört haben. Also ich glaube, das ist in Deutschland noch ein Phänomen, was noch ein bisschen Nischendasein fristet und was so ein bisschen so, ja, ist nicht ganz so einfach, direkt Leute diese zu finden, die damit andocken können. So ist jedenfalls mein Eindruck.
Unbedingt, wobei ich jetzt so ein bisschen aus meiner Erfahrung sagen würde, wie gesagt, ich bin jetzt seit auch so einem guten Jahr dabei und dann jetzt auch schon ein bisschen länger als Spielleiter, um nämlich wieder zurück zum Thema zu kommen, was man nämlich eigentlich braucht für so eine funktionierende D&D-Runde, ist nämlich ein fucking Spielleiter. Weiß nicht, darf man im Podcast eigentlich Kraftausdrücke verwenden?
Ja, wir werden's halt... Du bist jetzt R-rated oder explicit.
und diese Spielleiter-Problematik ist eine der größten. Nämlich, meiner Erfahrung nach ist es nämlich genauso, als ich hier nach Hamburg gezogen bin, das ist jetzt gut 3 Jahre her, habe ich auch niemanden gekannt, der D&D spielt. Und dann wurde das, als ich dann irgendwie so in dieses Thema reingekommen bin, habe ich mich dann auch mal konkreter umgehört. Irgendwie ich habe irgendwie hier ein paar Freundeskreise, die so generell sehr Fantasy-affin sind, sagen wir so. Und dann kam ich mit denen halt irgendwie da drauf auf Dungeons & Dragons, weil ich denen erzählt habe, dass ich mit euch spiele und so weiter und so fort. Und dann kam es doch relativ schnell vor, dass viele Leute gesagt haben, ey, ich habe früher als Kind D&D gespielt, oder sogar vereinzelt mal irgendwie Leute gesagt haben, ey, es gibt da bei mir in der Heimat eine Gruppe, mit denen spiele ich irgendwie einmal im Jahr oder so, auf jeden Fall, aber das machen wir immer noch ab und an. So, dass generell so eine gewisse Grundbereitschaft irgendwie bei ganz vielen vorhanden war. Das Zünglein an der Waage, mir fehlt gerade ein passenderer Ausdruck, war dann einfach nur jemand, der sich diese Spielleiterfunktion aufschwatzen lassen wollen würde. Und da war ich natürlich irgendwie ein gefundenes Fressen für diese Gruppen, weil ich dann gesagt habe, ja, ich habe da kein Problem mit, ich mache das gerne. Denn wenn man das mal irgendwie triggert in so einem Freundeskreis oder in so Runden, finden sich, finde ich, halt schon super schnell viele Leute, die generell Interesse haben, sowas mal auszuprobieren. Und da muss ich dann wiederum sagen, und ich hoffe, dass wir auch mit diesem Podcast so ein bisschen dieses Ziel erreichen, dass wenn Leute sich dann mal dahin bewegen und sich das einfach mal auszuprobieren, habe ich ganz, ganz viele Leute oder ganz, ganz wenige Leute erlebt, die dann, wenn sie einmal angefangen haben, gemerkt haben, dass sie keinen Spaß daran haben.
Ja, das glaube ich auch. Also da denke ich mal, wenn jeder mal eine Session mitgemacht hat und so ein bisschen getriggert wird und so ein bisschen gefordert wird, dann glaube ich, gibt es wenige, die sagen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Thema Spielleiter, meiner Meinung nach der wichtigste Faktor im ganzen Spiel, wie du gesagt hast, es steht und fällt ein bisschen damit, weil der Spielleiter muss dir eine Welt erklären, eine Welt erschaffen, in der du die dich so ein bisschen in den Bann zieht. Das heißt, der Spielleiter muss eigentlich gut erklären können, der muss, wie nennt man das, der muss einen Teil Bilder in deinem Kopf schaffen, meiner Meinung nach. Sollte jemand sein, der auch gerne redet, weil er sehr viel reden muss. Er kann nicht einfach irgendwas aufskizzieren und dann spielt man. Er muss moderieren können und er muss einen Überblick über das Abenteuer haben, was du spielst. Er muss sehr gut abwägen können, und ein gutes Mittelmaß finden. Also das heißt, dass manche Spieler nicht zu sehr in eine Richtung gehen, dass es nicht zu Blödeleien wird. Also wirklich halt ein sehr gutes Maß finden, dass alle Spaß haben. Diese Moderationsfunktion ist mit Sicherheit nicht ganz so einfach. Und vor allem muss er das Regelwerk kennen. Und das ist für mich der Punkt, wo ich sage, da steckt auch mit die größte Arbeit drin und die größte Arbeit in ein Abenteuer vorzubereiten. Aber das Regelwerk ist halt der Punkt, weil wenn Spieler merken, okay, der Spielleiter, der muss jedes Mal nachblättern oder der weiß gar nicht, was dann passiert, wenn ich XY mache. Wie gesagt, bei den ersten Leveln, so erstes, zweites Level, ist das alles gar nicht so schlimm, wenn es nachher ein bisschen mehr ins Detail geht und ein bisschen knackiger wird. Da muss er schon sattelfest sein. Ne? Es wird jedem Spielleiter verziehen, wenn er mal nachschlagen muss, um Gottes Willen. Aber um den Spielfluss nicht zu unterbrechen, sollte er da halt relativ sicher sein. Und das ist halt wichtig. Und man kann natürlich ein Abenteuer ausweiten. Da können eigene Zeichnungen mit reinkommen. Da kann ein geschriebener Brief mit reinkommen, der Party überreicht wird. Da sind die Grenzen für den Spieler da ja offen, wie viele Sachen er sogar haptisch präsentieren will oder virtuell und analog kombinieren will. Da gibt's, ich glaube, gerade für kreative Leute total viele Möglichkeiten. Und vielleicht sollte man auch Leute, die Menschen, die affin sind mit Büchern, mit Stories, mit Comics, die gerne Artworks machen, die zeichnerisch kreativ sind, die gerne Kommunikation machen, vielleicht wäre das genau das Richtige für die, einen Spieler dazu machen, weil da kann man sich richtig ausleben und davon profitieren nachher alle.
Kann ich nur exakt so unterstützen. Alles das, was du gesagt hast. Also prinzipiell, auch aus so meiner Perspektive, ich mache ja jetzt so Spielleiter jetzt auch schon so ein bisschen länger Ich hatte am Anfang super viel Respekt davor, weil, wie du schon gesagt hast, am Ende des Tages, man sieht so diesen Berg an Regeln, den man irgendwie drauf haben muss, und man fragt sich auch so ein bisschen, wie das funktioniert. Und ich finde auch die Unterhaltung super interessant, wenn ich jetzt beispielsweise mit neuen Gruppen starte und dann kriege ich ganz häufig die Frage gestellt, so, gerade wenn die irgendwie spielen, so, ja krass, hast du das jetzt hier alles im Kopf oder wie kannst du das denn hier alles merken? Da muss ich sagen, am Ende des Tages, klar, macht es Sinn, diese Regeln zu kennen oder die Regeln zu kennen, die dahinter stecken. Aber man wächst auch mit den Spielern zusammen. Also auch der, du hast es eben schon schon angesprochen, die Charaktere, die man sich baut, steigen im Laufe des Spiels Level auf. Und mit höheren Leveln, also dieser Levelaufstieg funktioniert, nachdem halt sie irgendwas Großartiges gemacht haben, vielleicht Monster getötet, eine Aufgabe gelöst oder irgendwas anderes, steigen sie Level auf und mit jedem Levelaufstieg werden sie halt mächtiger.
Da muss man ganz klar sagen, das ist halt ganz klassisch, wie jedes Spiel- oder Videospielkonzept funktioniert, auch jeder Call of Duty-Ego-Shooter. Also ich werde besser, es wird schwieriger, ich werde besser, ich steige auf, ich kriege immer Punkte, ich kriege immer in kleinen Schritten, sei es Erfahrungspunkte, irgendwas, kleine Gewinne, die mich unterbewusst triggern und unterbewusst mein Nervenlohnzentrum ansprechen. Das ist bei D&D eigentlich genauso. Also das heißt, keiner würde es ewig spielen, wenn er wüsste, sein Charakter würde sich nicht in seinen Stärken entwickeln. Und das ist natürlich genau der Reiz für viele Spieler, dann weiterzuspielen, den Charakter auszubauen. Liegt aber auch in der Natur der Sache, dass es dann komplexer wird, weil die Gegner, gegen die man kämpft, verschiedene Manöver haben, die ich dann selber parieren kann. Und das muss der Spielleiter halt abdecken können. Und da ziehe ich nur den Hut von jedem Spielleiter, der das alles kombinieren kann, weil ich sehe, welche Arbeit da reingesteckt werden muss. Und da muss man auch realistisch sein und sagen, wenn ich so eine Session starten will, so ein Level 1 Abenteuer, das kriege ich mit ein paar 3-4 Stunden Vorbereitung vielleicht hin. Aber ich glaube, so eine Runde, die dann weitergeht und größere Abenteuer, das geht schon in eine Richtung wie ein Hobby ausführen. Also das heißt, ja, wenn ich ernsthaft Mountainbike gehe oder wenn ich ernsthaft Golf spiele, dann geht es schon in die Richtung, auch wenn ich ernsthaft D&D-Spielleiter sein möchte. Würde ich jetzt mal von meinem Eindruck her behaupten.
Und unbedingt. Also wobei man da so ein bisschen differenzieren muss. Also zum einen der Punkt Regeln kennen, nochmal so generell. Wie gesagt, man wächst so ein bisschen mit den Spielern zusammen. Also auch, weil wenn die Spieler halt die Level aufsteigen oder die das erste Mal ihre neuen Fähigkeiten einsetzen auf ihrem neuen Level und sowas, selbst wenn du als Spielleiter das dann nicht irgendwie drauf hast, was diese Fähigkeiten jetzt genau bedeuten, lernst du diese Fähigkeiten im Zweifelsfall mit dem Spieler und beim zweiten Mal, wenn diese Fähigkeiten eingesetzt werden, weißt du es halt. So, das ist dann halt, das ist schon okay und das ist noch so ein bisschen Learning by Doing und man sollte sich schon auch im Vorfeld damit auseinandersetzen, aber es ist kein Hals- und Beinbruch, wenn man das, wie gesagt, mit den Spielern zusammen lernt. Was, glaube ich, der viel größere Anteil ist, ist das, was du jetzt ja auch schon mit Vorbereitung angesprochen hast. Denn so ein Abenteuer in D&D kann man sich vorstellen wie jedes Abenteuer, das man irgendwie im Fantasy-Universum halt auch kennt. Also jetzt, keine Ahnung, nicht jede D&D-Gruppe zieht los, um einen goldenen Ring in einen Vulkan zu werfen, aber im Prinzip geht es darum, dass man halt irgendwie eine Verschwörung aufdeckt und den Bösewicht im Hintergrund sucht oder man versucht halt irgendwie ein Dorf von einer Unterdrückung zu befreien oder man versucht ein riesiges, großes, böses Monster abzuschlachten. Das Übliche halt, was man halt so tut in so einem Fantasy-Universum.
Genau, richtig. Also oft ist es aber auch so, dass diese klassischen Sachen auch total spannend sein können.
Ja, total.
Findet das oder das, dann entwickelt sich das Abenteuer und dann kann es richtig spannend werden.
Ja, unbedingt. Und am Ende des Tages, keine Ahnung, macht es natürlich viel mehr Bock, wenn man irgendwie vor einem dreiköpfigen Drachen steht am Ende des Abenteuer, der nicht gut auf einen zu sprechen ist und dem man dann einfach alle seine drei Köpfe abhaut, anstatt dass das Abenteuer ist, du lebst in der Stadt und wie kriegst du deine Karriere als Schmied auf die Reihe? Das langweiligste Abenteuer aller Zeiten.
Das Coole ist aber, selbst das geht in dieser Welt. Das genau. Heißt, wenn ein Spieler sich dazu entscheidet, der beste Schmied in der Stadt zu werden und der Spielleiter ihm die Möglichkeit gibt, kann das mit Sicherheit abendfüllend ausgeschmückt werden.
Das
ist vielleicht vom Unterhaltungswert für die anderen Mitspieler dann nicht so der Hit. Aber vielleicht können wir ja mal ganz kurz skizzieren. Wie gesagt, ich glaube, in ganz viele Details wirst du noch reingehen. Das ist ja jetzt auch erstmal so, so wie ich dich verstanden habe, so ein bisschen zu finden, wo die Reise hingeht, hier auch im Podcast. Wir haben viele Sachen angesprochen, wir haben viele Sachen erzählt und ein paar Wörter rausgehauen, die dann vielleicht in jeweiligen Folgen einzeln beschrieben werden. Aber damit die Spieler, die Zuhörer nochmal so ein Bild haben. Also ganz klassisch, was der Spielleiter kommentieren oder moderieren muss, ist ja, ich würfel eine Zahl, habe eine bestimmte Fähigkeit, die ich gut oder schlecht kann, basierend auf meinem Charakter. Klassisch, ja, ich will eine Wand hochklettern. Aber eigentlich geht es ja darum, gegen böse Monster zu kämpfen. Das heißt, wie sieht denn so ein Kampf eigentlich aus? Würdest du das mal beschreiben, Lars?
Ja, können wir gerne machen. Das führt mich nämlich nochmal ganz kurz zu einem anderen Aspekt, der, den ich nochmal gerne aufgreifen würde vorher. Denn neben dem Charakterbogen, den man haben kann und den Würfeln, die man haben muss, oder den Charakterbogen muss man auch haben, davon abgesehen, gibt es noch einen dritten Aspekt oder einen dritten und einen 3,5. Aspekt, den man oder den man dann tatsächlich vorfindet in den meisten Runden. Und das sind Karten. Meistens sind das einfach nur Blätter, die quadratische Felder haben, wie so ein komplett weißes Schachbrett sozusagen. Und Figuren, die dann die Charaktere der Spieler darstellen. Oder halt eben die Monster, die gegen die Spieler kämpfen. Und die meisten Kämpfe sehen so aus, um bei dem Beispiel von dir eben zu bleiben, wenn die Charaktere sich entscheiden, eine Höhle zu oder eine Höhle oder ein Schloss zu infiltrieren, dann läuft das meistens so, dass die Spieler dem Spielleiter das beschreiben und der Spielleiter dann anfängt, auf dieser Karte dann zu zeichnen. Also tatsächlich die Umrisse der Burg oder der Höhle oder den Höhleneingang zu zeichnen. Und die Spieler positionieren dann ihre Spielfiguren und das geht dann entweder in Form von, keine Ahnung, Flaschendeckeln oder sowas, die dann metaphorisch für die Charaktere stehen. Oder tatsächlich, es gibt einen riesengroßen Markt an kleinen Spielfiguren, die man dafür sich extra kaufen kann und anmalen kann. Aber das ist nochmal ein Thema für eine ganz andere Folge.
Ich wollte es gerade sagen, also da sind mittlerweile, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Und man kann das sowieso, also man kann es auf der einen Seite halt ganz so richtig haptisch gestalten. Und ich liebe es ja, wenn jemand noch gut zeichnen kann oder malen kann. Oder es gibt ja auch ausgedruckte Karten, die dann aus den Büchern sind. Man kann es mit den geringsten Mitteln machen, man kann es auch total ausschmücken. Oder so wie wir es machen, wenn ich auf der digitalen Seite spiele, habe ich halt, das wird ja auch dann irgendwann nochmal erklärt, gewisse Tools oder eine Plattform, auf der ich es halt spielen kann. Aber das Grundprinzip ist eigentlich immer das gleiche, egal ob digital oder analog und mit Figuren oder mit
Genau. Und dann hat man diese Karte vor sich und dann gibt es innerhalb dieses Regelwerks die nochmal quasi so ein Subteil, wenn man so möchte, das quasi dafür ausgelegt ist, was man oder was die Spieler innerhalb von Kämpfen tun können. Da gehört dann zum Beispiel auch sowas zu wie weit sie sich bewegen können in einer sogenannten Runde. Eine Runde beschreibt innerhalb von D&D einen virtuellen oder einen imaginären Zeitraum von 6 Sekunden. Diese Runden werden gezählt, wenn man sich in einem Kampf mit einem Gegner befindet und man anhand des Regelwerks dann ein bestimmtes Set an Möglichkeiten hat, was man dann innerhalb einer Runde tun kann. Und das haben die Spieler genauso wie alle Gegner der Spieler auch. Also jedes einzelne Monster hat genauso Eigenschaften, wie es auch die Spielercharaktere haben. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass die Spieler halt ihren einen Charakter haben, den sie die ganze Zeit spielen, dann innerhalb eines solchen Kampfes oder überhaupt innerhalb von D&D, während der Spielleiter eigentlich alle anderen Personen und Monster gleichzeitig spielen muss. Und dementsprechend halt über alle auch den Überblick behalten muss. Und wenn wir jetzt über das typische Beispiel reden und Abenteuergruppe infiltriert die Burg, dann muss der Spielleiter auf dem Schirm haben, okay, ich weiß, in dieser Burg sind, was weiß ich, 10 Goblins verteilt auf 3 Räume, 6 davon schlafen und 4 davon knien betend vor einem Altar. Und die kraxeln jetzt die Abenteurer kraxeln jetzt die Außenwand dieser Burg hoch. Wie gehe ich jetzt diese Sache an? Und dann ist nämlich genau der Punkt, auf den ich eben auch noch hinaus wollte. Und zwar, sowas hast du als Spielleiter vielleicht nicht oder meistens nicht wirklich vorbereitet. Du denkst natürlich in Optionen, wenn du so eine Session vorbereitest und dir überlegst, okay, was könnten die Spieler machen? Aber ob die Spieler jetzt sich entscheiden, die Außenwand der Burg hochzuklettern, durch das Haupttor eins reinzustürmen, die Seitentür zu nehmen oder vor der Burg Lärm zu machen, um alle rauszulocken, das kannst du als Spielleiter nicht vorhersehen. Und du kannst jede Eventualität durchspielen mental in der Vorbereitung, aber das, worauf es am Schluss hinauskommen wird, ist, dass du dir einfach auch erlaubst, spontan auf genau so etwas zu reagieren. Und da bin ich der großen Überzeugung, muss man halt auch irgendwie so ein bisschen spontane Fantasie einfach an den Tag legen, um zum einen, wie gesagt, nicht in Vorbereitung zu ersticken, aber dann auch ein flüssiges Spielerlebnis bieten zu können. Also nicht erst irgendwie zu überlegen, ah, okay, ich weiß nicht, wie hoch die Mauer ist, die ihr da hochklettern wollt, das muss ich jetzt erstmal mehr überlegen und dann mal nachgucken und keine Ahnung was, sondern wenn die Spieler eine coole Idee haben und sagen, ey, wir wollen jetzt hier die nicht durch das Haupttor, sondern die Außenwand hochklettern, ey, dann sollen sie einfach mal die Hauswand hochklettern und oder die Burgwand hochklettern und dann sehen wir mal, wo das hinführt. Und dann sehen sie halt von oben die vier betenden Goblins und am Schluss springt halt ein Drachenblütiger per Arschbombe auf den Goblin drauf.
Ja, das sind eigentlich genau die Situationen, die das Spiel ausmachen. Und wenn das der Spieler da gut hinbekommt, das so zu steuern und zu moderieren und eine gute Mischung daraus zu machen, dann können sich unglaublich schöne, coole Abende und Storys ergeben. Ja, das muss man ganz klar sehen. Und ich glaube, es gibt bestimmt auch so eine Liste an Hilfen, die der Spielleiter sich so zusammenstellen kann. Also er könnte ja immer selber würfeln und sagen, okay, jetzt könnte ein zufälliges Ereignis passieren oder bei Würfelzahl X passiert das und die Gruppe trifft auf XY und bei Würfel Z trifft die Gruppe auf AB. So kann man, sage ich jetzt mal, auch so ein paar sich so ein bisschen das Spiel aufbauen und das in eine gewisse, in der Bahn halten, aber trotzdem halt nicht irgendwie zu verkrampft an die Sache rangehen. Das muss bestimmt jeder, der mal Spielleiter werden will, auch mal ein paar Mal ausprobiert haben und gemacht haben. Ich glaube, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung.
Ja, wobei, da würde ich gerne auf ein Thema nochmal zurückkommen, das du ganz am Anfang, glaube ich, angesprochen hattest. Und zwar überhaupt das Thema Abenteuer. Was überhaupt ein Abenteuer ist. Mhm. Weil im Prinzip, man könnte jetzt als Spielleiter auch einfach einfach hingehen und sich komplettes Abenteuer selbst ausdenken. Von vorne bis hinten, was gibt es für ein Bösewicht, was hat der für eine Motivation, bla bla bla. Aber es gibt, und das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der sich als Spielleiter versuchen möchte, es gibt einen ganzen Haufen von vorgefertigten und offiziellen Abenteuern, die von dem Herausgeber von Dungeons & Dragons, heißt Wizards of the Coast, selbst geschrieben und ausgestaltet sind. Und die sind total großartig. Also gibt es wirklich unfassbar großartige Abenteuer. Da werden wir mit Sicherheit auch mal eine Folge machen, wo wir so ein paar Abenteuer aus unserer Erfahrung gegenüberstellen. Vielleicht finden wir vielleicht noch ein paar Spielleiter-Leute, die mit uns dann zusammen mal so eine Gegenüberstellung machen. Aber so die Abenteuer, die wir jetzt auch gespielt haben, sind super großartig. Und da steht zum Beispiel genau sowas drin. Also da steht tatsächlich, da gibt es dann Listen, in denen steht, wenn die Spieler sich durch den Wald bewegen, würfel einen 20-seitigen Würfel und bei einem Ergebnis über 15 trifft die Gruppe auf etwas und dann würfel nochmal einen 10-seitigen Würfel und bei einer 1 treffen sie auf einen Rudel Wölfe, bei einer 2 treffen sie auf irgendwelche Passanten, die denen einen schönen Tag wünschen, bei einer 3 treffen sie auf eine Horde Orks und so weiter. Also das ist von diesen Abenteuern eigentlich schon ganz gut vorgeschrieben und oder vorgesehen. Inwiefern man das dann als Spielleiter nutzt, weil das in der Situation vielleicht passt oder nicht passt, ist so ein bisschen der Fähigkeit, oder setzt so ein bisschen die Fähigkeit des Spielleiters voraus, auch mal so eine Gruppe lesen zu können und zu gucken, okay, haben die jetzt Bock, irgendwie noch einen Kampf irgendwie zu machen auf dem Weg zu dem nächsten Dorf oder sind die vom letzten irgendwie total genervt gewesen, weil der super lang gedauert hat? Also da auch möglichst mit den Spielern zu spielen und das vielleicht auch einfach so ein bisschen als der abschließende Appell für die heutige Folge und an alle, die sowohl sich als Spielleiter versuchen möchten, aber auch nochmal, um das klar zu machen gegenüber allen Spielern. Spieler und Spielleiter spielen nicht gegeneinander. Auch wenn das häufig so wirkt, weil der Spielleiter nun mal alle bösen Monster spielt gegen die Spieler. Und ja, auch ich bin derjenige, der dann auch mal möchte, dass das böse Monster die Spieler echt fordert und vielleicht auch mal an die Grenze des Todes bringt. Aber im Prinzip sind beide Parteien, also Spieler und Spielleiter, daran interessiert, das Abenteuer cool zu Ende zu bringen. und eine coole Zeit zusammen zu haben. Und deswegen sollte da niemals so eine, ey, wenn ich das und das mache, dann wische ich dem Spielleiter super eine aus. Genauso wie der Spielleiter niemals seine Macht missbrauchen sollte, um den Spielern einfach eine harte Zeit zu verpassen. Also das ist, da muss man sich manchmal ein bisschen selbst disziplinieren, das muss ich auch sagen. Aber das ist ein ganz hohes Credo in dieser ganzen Spielwelt.
Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Abenteuern, was halt wirklich großartig ist. Von den Originalabenteuern, da habe ich auch in der Anleitung, kriege ich eigentlich sehr gut an der Hand geführt, okay, für wen ist das Abenteuer was? Was ist ungefähr der Inhalt? Wie lang dauert es? Ist das ein One-Shot? Also sprich, ich kann es an einem Abend vielleicht spielen oder ist das ein richtig großes Ding? Da gibt es für jeden was. Das ist richtig cool, auf jeden Fall. Auch was Lars schon gesagt hat, ist immer cool, wenn der Zufall dann auch noch ein bisschen mit reinspielt, wenn man würfelt und Ereignisse hat. Dann entwickeln sich manchmal Sachen, wo es puh, dann hat man mal eine Session, da wird es ganz schön anstrengend, weil man immer kämpfen muss. Oder bringt die Story voran. Also so einen gewissen Zufallsfaktor, der spannende Elemente reinbringt, den habe ich auch immer, allein durch das Regelwerk, dass man würfelt. Genau, und ganz wichtig ist, man spielt zusammen und man muss es halt schon so sehen, man hat Bock, ein Abenteuer zusammen zu erleben. Mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Und da sollte sowohl der Spielleiter und die Spieler ein Interesse daran haben, das natürlich zu Ende zu führen und für alle möglichst cool zu machen. Und ich glaube, in nur ganz wenigen Situationen kann dann der Spielleiter auch sagen, okay, nee, dann muss der Charakter jetzt halt sterben, entweder weil er wenn es ein erfahrener Spieler ist und er hat sich so doof angestellt, dass man sagt, okay, das passt jetzt gar nicht mehr in die Welt, die wir hier spielen, wenn du sowas machst. Oder er hat sich einfach dumm eingestellt. Oder, das gibt das Regelwerk ja auch her, wenn man halt ganz viel Pech hat, dann kann es auch mal passieren, dass man stirbt. Da muss ich auch sagen, ich glaube, ich bin der einzige Charakter, der bei uns in unserer Party, der schon zweimal einen Charakter erstellen musste. Was mit Sicherheit auch daran liegt, dass ich als Arcade-Spieler und nicht so motiviert bin, mich in alle Regeln einzulesen, auch schon diverse Fehler gemacht habe, Situationen falsch eingeschätzt habe, die Stärken nicht ausgespielt habe meiner Charaktere oder einfach dumme Sachen gemacht habe, wo ich sage, okay, da habe ich ein bisschen Pech gehabt, da habe ich es aber auch verdient zu sterben. Und dann ist es auch so, weil ich darf meinen Mitspielern ja auch nicht das Gefühl geben, okay, egal was ihr macht, ihr werdet hier sowieso irgendwie durchkommen. Und genau diese Balance muss der Spieler da halten. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, dann hat man auf jeden Fall einen genialen Abend oder ein geniales Abenteuer, was man spielen kann. Weil dann ist es auch richtig schön spannend.
Janis, und ich glaube, ich finde, mit der grandiosen Leistung an Selbstreflektiertheit können wir die Folge heute abschließen. Ich danke dir vielmals dafür, dass du dich bereit erklärt hast, heute mitzumachen und so deine Eindrücke gerne hier so ein bisschen mit reingegeben hast. Und wir werden uns sicher hier nochmal wiederhören. Vielen, vielen Dank.